Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Braungart, zum Podcast Lüneburg 2120. Professor Braungart, Sie haben Ihr Leben riskiert, um die Welt zu retten, um die Umwelt zu schützen. Sie haben versucht, große Konzerne zur Umkehr zu bewegen. Und dann kommt da so ein 15-jähriges Mädchen mit einem Schild, setzt sich vor den schwedischen Reichstag und wird im Handumdrehen zur Ikone des Klimaschutzes. Sie sagen, das würde Sie provozieren. Ist da Neid im Spiel?
Ja, ist ja nicht ganz frei davon, weil ganz offen zuzugeben, zu sagen, die hat ja gar nichts riskiert. Ja? Ich habe so viel Gift eingeatmet, Radioaktivität aufgenommen, nur um irgendwelche Dinge zu ändern, und die wird dann für den Nobelpreis vorgeschlagen. Das ist schon, aber das, der eigentliche Grund für die Kritik ist das trotzdem nicht, weil ich kann das ja so weit reflektieren, und ich glaube schon, dass mich eher provoziert, dass jemand ankommt und sagt, how dare you, also wie könnt ihr es wagen, wo ich mein ganzes Leben ja dafür eingesetzt habe, dass sie überhaupt dort sitzen kann. Und wo ich ja mit 16 damit angefangen habe, mein erster Vortrag war Umweltschutz aus christlicher Verantwortung mit 16.
Und wo Sie christliche Verantwortung sagen, die Superintendentin von Lüneburg, sie heißt Christine Schmidt, hat Greta Thunberg als Prophetin bezeichnet. Gerade jetzt in der Zeitung, was sagen Sie dazu, Prophetin?
Also, ich glaube, es ist unverantwortlich, wenn man zu Panik aufruft. Und das ist natürlich ein Mädchen zu billigen, aber wenn es dazu führt, dass jetzt reihenweise in Städten in Deutschland der Klimanotstand ausgerufen wird, dann möchte ich daran erinnern, dass wir mit Angst und mit Panik nie fortschrittlich werden. Und wir brauchen jetzt gerade etwas anderes. Wir brauchen Vertrauen und Verlässlichkeit und zielstrebiges Umgehen. Also keinen Notstand, keine Panik, das Haus brennt auch nicht, sondern wir können auf dem aufbauen, was wir bisher schon gemacht haben. Und dort ist ja doch vieles auch gelungen. Auch es gelang in 10 Jahren, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe aus den Kühlschränken und anderen Anwendungen herauszubekommen. Ich habe damals als Verfahrenstechniker vorgeschlagen, wie man die ersetzen kann. Ich war der Einzige damals, zumindest in Europa. Und die Firma Siemens hat dabei gesagt, wenn Braungart das machen würde, dann würden die Kühlschränke explodieren. Und heute ist es die gängige Technik. Also das ging sehr schnell. Und wenn man es sieht, wenn man wirklich gemeinsam etwas ändern will, dann ist Angst und Panik das Schlechteste, was man vorschlagen
Sie
kann.
Sie sagen, die Fridays for Future-Leute machen die Katastrophe größer, um selbst wichtiger zu werden. Das hört sich so ein bisschen nach den Verharmlosungsformeln der Klimawandelleugner an.
Es ist ganz dringend zu handeln. Wir müssen zielstrebig handeln. Bis 2100 sollten wir nicht beckmesserisch planen, ob jemand gerade mit dem Flugzeug geflogen ist oder mit dem Zug gefahren ist, sondern wir sollten wirklich zielstrebig planen, dass unsere CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre wieder die sind von 1900. Schon die jetzigen Konzentrationen, das Kohlendioxid in der Atmosphäre hat sich fast verdoppelt in der Konzentration, sind schon so, dass der Planet sich selber zerstören würde darüber. Also wir müssen jetzt handeln, aber es aktiv zurückholen. Und dort stehen andere Dinge eigentlich an. Wir brauchen eine völlig andere Landwirtschaft, die wird gar nicht darüber diskutiert. Wenn wir nur 0,4 Promille an Kohlenstoff in den Boden wieder zurückbringen würden, dann könnten wir alle CO2-Emissionen ausgleichen. Dafür brauchen wir aber eine andere Landwirtschaft, die eben den Boden aufbaut. Wenn wir heute Mais anbauen, verliert man in Deutschland zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Und damit macht man Biotreibstoffe. Das ist ziemlich absurd. Also es braucht jetzt wirklich dringendes Handeln, aber keine Panik.
Aber Ihre Partei, die Grünen, die schwimmen ja auf der Greta-Welle von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. Sie haben die Grünen hier in Deutschland mitgegründet. Jetzt sagen Sie, die haben keine Ahnung. Helfen die Ihnen nicht dabei?
Also die Grünen sind eben so ein bisschen zur Wellnesspartei verkommen, so ein allgemeines grünes Lebensgefühl, aber nicht wirkliche Änderungen. Also dafür fehlt ihnen auch die Qualifikation. Es gibt eigentlich ganz wenige Ansprechpartner, die wirklich innerhalb der Grünen sich fachlich und sachlich qualifizieren. Denn das hält sie offensichtlich davon ab, dann Entscheidungspositionen zu übernehmen. Und es scheint auch taktisch so zu sein, dass man möglichst schwammig Dinge formuliert, um an die Macht zu kommen. Und darunter leidet natürlich so die inhaltliche Klarheit. Ein einfaches Beispiel: Ich habe 1984 untersucht und veröffentlicht, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen, dass sie das Immunsystem zerstören, dass sie hormonell wirksam sind, dass Frauen davon Schilddrüsenerkrankungen bekommen. In diesen 30 Jahren hat sich die Fruchtbarkeit der jungen Männer in Deutschland halbiert. Und die PVC-Weichmacher sind einer der Hauptgründe dafür. Und etwa 10% der jungen Frauen haben Schilddrüsenerkrankungen.
Aber was hat das mit den Grünen jetzt?
Das hat damit zu tun, dass ich den grünen Vorsitzenden Habeck, wo ich damals den Entschließungsantrag 1984 geschrieben habe, PVC zu verbieten, mit einer PVC-Recycling-Tasche finde, wo genau diese giftigen Weichmacher drin sind aus alten LKW-Planen. Das heißt, die inhaltliche Durchdringung ist eben nicht da.
Ich lebe ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf diesem Planeten und ich habe eben auch das Gefühl, dass wir einen Klimawandel haben. Ist das nur ein Gefühl oder ist das ein Gefühl, das dem Medienhype geschuldet ist, wie jetzt zum Beispiel auch bei dem Sturm Sabine? Nach dem, was da gestern Abend so alles über den Äther lief, hat man ja gedacht, die Welt geht unter.
Wir sind an der Universität ein Teil des Problems. Es wird geforscht und solange geforscht wird, muss ja niemand etwas tun. Denn es wird ja geforscht in der Zeit so, wenn man jetzt einen Eisbrecher für 130 Millionen in die Arktis schickt, der sich an einer zufälligen Eisscholle irgendwie festfrieren soll, dann ist das Pseudowissenschaft. Da werden 130 Millionen ausgegeben, um angeblich den Treibhauseffekt zu erforschen. Da sagt doch jedem, ach ja, man muss noch gar nicht handeln, man muss jetzt forschen. Also die Universität ist ein Teil des Problems, weil man wird dort nur so lange bezahlt, wie man Probleme hat. Also muss ich in jede Arbeit reinschreiben, mehr Forschung ist nötig, denn solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Ich habe noch nie in meiner ganzen wissenschaftlichen Karriere Geld bekommen für etwas wirklich Neues, immer nur für die Variation des Bestehenden. Nein, der Klimawandel ist real und es gibt überhaupt keinen Zweifel, das ist ja auch ganz klar. Wenn ich Kohlendioxid in der Atmosphäre habe, das hat eine andere Wärmekapazität als der Sauerstoff, weil es ist ein dreiatomiges Molekül und dadurch hält es die Wärme fest, das kann jeder im Prinzip gesehen ganz leicht lernen. Alles andere ist interessensgelenkte Wissenschaft. Wie sich das jeweils auf das Wetter jeweils auswirkt, ist völlig offen, weil es von vielen Zufälligkeiten und anderen Gegebenheiten abhängt. Vor allem auch von der Vegetation. Es hängt davon ab, wie wir mit Regenwald umgehen. Auch das hat direkt Wettereffekte. Und natürlich wird es vor allem Verschiebungen von Klimazonen geben, aber die sind inzwischen schon lange belegt. Also wer jetzt noch irgendwie Zweifel daran hat, der möchte vielleicht Geld für ein nächstes Forschungsprojekt bekommen. Aber niemand mit irgendwo ein bisschen Menschenverstand zweifelt wirklich daran, außer er ist eben korrupt. Das kommt natürlich vor.
Sie sind ja ein Radikaler auf Ihre Art. Sie sagen, Klimaschutz, indem man etwas weniger kaputt macht, ist immer noch kein Klimaschutz. Sie sagen, wer das Falsche perfektioniert, ist auch kein Klimaschützer. Aber ad hoc können wir doch eigentlich gar nicht anders vorgehen. Wenn wir erst die sogenannten Kippmarken oder Kippmarken erreicht haben im Klima, wo sich der Prozess verselbstständigt, dann ist es zu spät, dann kann man wirklich nur noch forschen und hinterher gucken.
Also ich möchte schon darauf hinweisen, dass wenn Greta mit dem Zug fährt, anstatt mit dem Flugzeug fliegt, schützt sie die Umwelt nicht, sie zerstört sie nur ein bisschen weniger. Das heißt, es ist kein Schutz, wenn man weniger kaputt macht. Es ist doch kein Schutz, wenn ich weniger Wasser verbrauche oder weniger Müll mache, dann schütze ich die Umwelt doch nicht, ich zerstöre nur weniger. Das wäre so, wenn ich nach Hause komme und sage, liebes Kind, ich schütze dich heute, ich schlage dich nur 5-mal anstatt 10-mal.
Aber was sollen Sie anstelle dessen tun?
Es braucht planvolles Handeln.
Handeln braucht aber also Zeit, und Zeit haben wir nicht mehr.
Das ist so, wie wenn Sie sagen, naja, ich muss heute in Hamburg noch sein und ich laufe schon mal los, weil ich werde da nie ankommen. Ich muss fragen, was ist das richtige Instrument, wo komme ich dabei hin? Und das heißt, wir müssen erstmal ein paar dieser offensichtlichen Lügen stoppen, zum Beispiel die mit den erneuerbaren Energien. Wir bauen die gesamte Fläche Deutschlands, 313.000 Quadratkilometer, wird angebaut für Biotreibstoffe in der Europäischen Union. Und dabei verliert man bis zu 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Und der Boden ist der Hauptkohlenstoffträger. Mais zerstört systematisch den Boden. Das heißt, wenn Sie Mais anbauen und nochmal Mais anbauen und daraus Biogas machen, dann ist das ein Förderprogramm für Wildschweine und Großbauern in welcher Reihenfolge auch immer. Aber für die Umwelt bringt das nichts. Wenn wir gleichzeitig die Fläche Frankreichs als Futtermittel importieren, dann aus Lateinamerika allein 600.000 Quadratkilometer als Europäer und uns dann über die Abholzung des Regenwalds beklagen, dann ist das so extrem verlogen. Der Kaiser ist sowas von nackt. Donald Trump ist einfach der ehrlichere Lügner. Er lügt die Leute ehrlich an. Wir tun so, als ob, sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir werden so nie ankommen. Unsere Maßnahmen müssen viel drastischer sein. Und die allererste Maßnahme ist, den Boden aufzubauen. Wir haben in den letzten 150 Jahren, damit man es versteht, die Gesamtfläche Chinas und die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Nutzfläche auf diesem Planeten verloren. Durch Bodenerosion, durch eine Landwirtschaft, die systematisch den Boden kaputt macht. Das heißt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die Boden aufbaut.
Wie sieht die aus?
Die sieht damit so aus, dass man zuerst mal darüber nachdenkt, was die Rolle der Menschen überhaupt ist. Weil es gibt auch keinen Biolandbau, der den Boden erhält. Und das liegt daran, dass wir uns so sehr als Menschen schämen, dass wir auf der Welt sind, dass wir denken, es sei nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphat aufnehmen, 2 Gramm Phosphat abgeben. Sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern im Körper. Phosphat ist viel seltener als Öl und es ist hochkontaminiert mit Radioaktivität. Allein in den letzten 15 Jahren haben wir etwa 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern verteilt. Nur als Kontamination aus dem Dünger.
Aber das heißt, wie wollen wir es ändern?
Nein,
wie,
wir brauchen eine Landwirtschaft, die Boden aktiv aufbaut. Das heißt,
wie macht sie das?
Das ist unser Grundverständnis, unsere Rolle auf der Welt ist falsch. Wir denken, es ist Bio, wenn wir nicht dabei sind. Damit sind wir sofort zu viele. Das heißt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die unsere eigenen Exkremente zurück einsetzt, die sie wiedergewinnt. Und zwar Kalium und Phosphor vor allem hauptsächlich, weil das sind die kritischsten Elemente davon. Ich habe das erst begriffen, als ich in der chinesischen Düngemittelindustrie 2 Jahre gearbeitet habe. Wenn man in China zum Essen eingeladen ist, dann erwartet man noch heute nach dem Abendessen, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Die Chinesen konnten so über 6000 Jahre eine bruchlose Zivilisation aufbauen, während wir immer den Bauern nur weggenommen haben und nie was zurückgegeben haben. Dadurch verarmten die Bauern, mussten entweder in die Stadt oder sie mussten auswandern, weil sie keine Grundlage hatten. Und wir in der Stadt, in Europa, haben die Nährstoffe immer weiter weggestohlen. Das Römische Reich konnte nur deshalb so lange dauern, weil es einfach zig Meter an Vulkanasche in Italien gab, die man einfach herunterwirtschaften konnte. Aber der 30-jährige Krieg hat ganz wesentlich mit zu tun, dass man zu dumm war, Nährstoffe zurückzubringen, weil die Stadt immer nur genommen hat. Das heißt, die Stadt-Land-Beziehung muss sich völlig anders regeln. Aber die Grundlage ist ein anderes Menschenverständnis, unsere Rolle. Wir sind ein Teil dieser Natur. Wir können das nicht an irgendwelche Eingeborenen delegieren. Das heißt, alle unsere Stoffwechselprodukte müssen wieder zurück. Und der Boden muss darüber aufgebaut werden, der Boden muss erhalten werden, man muss mehr Kohlenstoff reinkriegen. Der Florian Schwinn, ein Kollege von Ihnen, hat das ja ganz toll gezeigt. Er hat gezeigt, wenn du 0,4% an 0,4 Promille des Kohlenstoffs, der im Boden ist, jedes Jahr dazukriegen würden, können wir die gesamten Kohlendioxidemissionen dieses Planeten ausgleichen. Über die Hälfte allen Kohlenstoffs ist im Boden, nicht im Öl. Das heißt, ein bisschen Kohle hier einsparen und dort ist ja recht. Und natürlich spricht alles dafür, weniger fossile Energieträger einzusetzen. Aber das Erste ist, den Boden, den Hauptkohlenstoffträger aufzubauen. Da gibt es wunderbare Organisationen, so wie Commonland zum Beispiel oder Sekem in Ägypten. Die machen aus todester Landschaft, erodierten Gegenden wieder wirklich fruchtbares Land, das tatsächlich den Kohlenstoff speichert. Und da müssen wir endlich umlernen.
Ihr Hauptweg ist ja Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege. Sie sind sozusagen seit Jahren Wanderprediger für Cradle to Cradle. Könnten Sie kurz beschreiben, was ist Cradle to Cradle? Ja, hoffentlich richtig ausgesprochen. Ja,
also Sie können auch Cradle to Cradle dazu sagen.
Oder Cradle to Cradle.
Ja, oder Knödel to Knödel, das ist oder so. Egal. Weil es geht eigentlich um ein grundlegendes anderes Verständnis des Menschen. Es geht darum, dass Menschen nützlich sein können, nicht weniger schädlich. Also nicht sparen, vermeiden, verzichten, reduzieren, so wie ein Kirschbaum im Frühling spart auch nicht, er vermeidet nicht. Er ist nicht effizient, sondern effektiv. Ein Land wie Polen hat die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen im traditionellen Sinn von weniger zerstören durch Ineffizienz, weil sie die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören konnten. Jetzt findet gigantische Zerstörung in Polen zurzeit statt durch die neue EU und es hilft überhaupt kein Gesetz gegen die Effizienzsteigerung im Verhältnis. Das heißt, bei Cradle to Cradle werden alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel, so gestaltet, dass sie biologischen Systemen nutzen. Ich habe allein 110 Gramm Mikroplastik Schuhabrieb im Durchschnitt bei jedem Menschen in Deutschland. Dies über die Hälfte Mikroplastik in der Ilmenau ist Reifenabrieb. Man hat die falschen Dinge perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Die Autoreifen halten heute doppelt so lange wie vor 30 Jahren. Aber vorher waren 470 Chemikalien, die auf der Straße blieben. Das war schon ärgerlich genug. Jetzt wird der Reifenabrieb eingeatmet und er landet im Fluss, weil das Mikroplastik viel feiner geworden ist. Man hat das Falsche eben optimiert. Ich frage zuerst mal nicht, wie mache ich es richtig, sondern ich frage erst mal, was ist das Richtige? Und dort kommt man beim Treibhauseffekt zuerst mal daran, dass man erst mal positive Ziele setzt. Wenn ich den Leuten nur sage, du sollst 10% weniger irgendwo sein, dann gibt das kein positives Ziel. Und die junge Generation möchte letztlich nicht weniger schlecht sein, die möchte gut sein. Und nicht sparen und vermeiden und verzichten, das ist mittelalterliches Schuldmanagement, was sehr stark von der Kirche verursacht worden ist. Sowohl im Islam wie im Christentum sagt die Religion, du bist böse. Und ich meine, bei Ihnen persönlich mag es ja zutreffen. Nur Gott kann dich erlösen. Das heißt, ich kann gar nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein. Darum ist das Höchste, ja, ich meine, wenn man so seine himmelschreiende Dummheit hört, dass Lüneburg klimaneutral sein will, dann hängt das an der Religion.
Der Landkreis ist übrigens auch Klimanotstandsgebiet.
Ja, ja.
Gleichzeitig planen Sie aber eine Brücke über die Elbe, also in ein Biosphärenreservat, wo dann ein paar Autos rüberfahren. Ich glaube, 500 Pendler gibt es, kostet aber 100 Millionen. Wo, glaube ich, die CO2-Bilanz auch nicht so richtig ist.
Das Grundprinzip, klimaneutral zu sein, können Sie nur erreichen, wenn Sie nicht existieren. Wollen wir, dass unsere schöne Stadt Lüneburg nicht mehr existiert? Stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause und sagen Ihrem Sohn, ich bin heute kinderneutral. Ich meine, wie albern. Die Leute quatschen diesen Blödsinn hinterher und das hat einfach damit zu tun, dass wir uns nach wie vor schuldig fühlen, dass wir auf der Erde sind und eben nur Gott uns erlösen kann. Ich möchte doch gut fürs Klima sein. Jeder Baum ist nicht klimaneutral, er ist gut fürs Klima, er ist klimapositiv. Das heißt, warum will ich nicht gut für das Klima sein? Darum möchte ich gerne positive Ziele vorgeben und nicht ein bisschen weniger Schwein zu sein. Das hilft nicht. Selbst wenn wir unseren Lebensstandard halbieren würden, würde dieser Planet zugrunde gehen dabei.
Nun ist es doch so, dass die Produzenten heute auf immer mehr Produkte Bio, grüne Punkte draufhauen. Ist das schon ein Erfolg oder ist es eine Mogelpackung?
Ja, nächste Woche fängt die wichtigste Biomesse in Nürnberg an. Und dort ist der ganze Biolandbau vertreten. Und es ist letztlich eben 100 Jahre alt, dieser Bio-Begriff. Da gibt es viele Dinge, wie zum Beispiel der Boden taucht in Bio gar nicht auf. Ja? Die Artenvielfalt auch nicht. Man kann noch Kupfer als Spritzmittel verwenden, als Pestizid. Das war damals ein Mangelelement. Heute ist der Kupfergehalt in der Umwelt exponentiell zugenommen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich neu denken. Wir brauchen ein neues Bio. Das heißt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die nicht 10 Kalorien Energie einsetzt für eine Kalorie Ernährung. Und insoweit gesehen geht es wirklich darum, alles neu zu erfinden.
Dass 10 Kalorien einsetzt, um eine Kalorie
zu erzeugen? Ja, wenn ich eine Kalorie Nahrung habe vor mir auf dem Tisch, dann hat ein Landwirt und eine Lebensmittelindustrie dafür, um für diese eine Kalorie 10 Kalorien Energie eingesetzt. Mhm. Das heißt, in Cradle to Cradle gibt es eben zum einen die Biosphäre, Dinge, die verschleißen. Und nicht so wie bei Bremsbelägen, lesen Sie bei Opel, um nicht immer VW zu sagen und Ford, lesen Sie drauf, diese Bremsbeläge sind frei von Asbest. Ja, und dafür ist Antimonsulfid dran, das ist viel stärker Krebs erzeugen. Also wir müssen definieren, was es ist. Und alles, was verschleißt, muss für biologische Systeme geeignet sein.
Sie haben ja zwei Systeme, biologische und das andere, Systeme und mechanische oder
technische. Es gibt sozusagen die technische Nährstoffe und biologische Nährstoffe. Mhm. Ich war als Schüler, habe ich mitgemacht beim Wettbewerb und habe untersucht, wie viele Chemikalien in einem Fernseher sind. Und ich habe dort 4.000, ja, also siehst du ähnlich, was in Jugend forscht, Ableger sozusagen. Ich habe gefragt, wollen die Leute wirklich 4.360 Chemikalien haben? oder möchten Sie Fernsehen gucken? Dann wurde ich vom Wettbewerb ausgeschlossen als Ökokommunist, weil ich ja das Eigentum in Frage stellen würde. Damals war das Eigentum die Religion, aber alle modernen Produkte sind alle Dienstleistungen. Ich brauche doch keinen Fernseher, ich brauche keine Waschmaschine, ich brauche doch keinen Fußbodenbelag, ich brauche nur die Nutzung davon.
Würde es nicht schon helfen, wenn die Unternehmen diese Sollbruchstellen, die in vielen Geräten drin sind, einfach mal wegließen und man sie länger nutzen kann?
Ja, das braucht ein anderes Geschäftsmodell. Im Moment verdienen die Hersteller durch das Kaputtgehen. Wenn ich aber zum Beispiel einen Fußbodenbelag als 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung verkaufe und wenn ich nur 3000 Mal waschen verkaufe anstatt einer Waschmaschine, dann hat der Hersteller ein Interesse daran, dass das genau so lange hält. Dann weiß ich auch genau, was ich bekomme. Dann verliert dann gewinnt der Hersteller durch Nichtreparatur und nicht das neue Produkt, sondern dadurch, dass das bestehende Produkt erhalten bleibt.
Dadurch, dass das bestehende Produkt erhalten bleibt, werden wir aber auch weniger Produkte produzieren. Das heißt, ich glaube, der Weg führt dazu, dass wir viele, viele tausend, ja, Millionen Arbeitsplätze verlieren.
Es ist ganz gegenteilig der Fall. Im Moment muss man praktisch die billigsten Materialien nehmen und trotzdem hat ein Mercedes höhere Materialkosten als Arbeitskosten. Wenn man nur 15 Jahre Autonutzung verkaufen würde, dann könnte man anstatt 46 verschiedene Stahllegierungen das Auto mit 4 Stahllegierungen herstellen und eine davon könnte über 90% davon sein. Ich könnte praktisch ein Edelstahlauto machen, brauche ich nicht 6 Antikorrosionsbeschichtungen drauf, es reicht mal eine Beschichtung davon.
Ja, aber das spricht doch alles für weniger Arbeitsplätze.
Nein, im Gegenteil, es wird damit arbeitsintensiver anstatt materialintensiver. Das heißt, wenn ich eine Waschmaschine, im Moment sind 150 billige Plastiksorten drin, davon, weil man immer das Billigste einsetzt, wo man es kaufen kann auf der Welt. Kauft man Gummidichtungen zum Beispiel aus Malaysia, die geben mehr Benzol ab, als ein Kind einatmen würde, wenn es auf der Tankstelle, an der Tankstelle leben würde. Davon würde es weniger Benzol aufnehmen, als in unsere Küche, die gasdicht versiegelt ist und das ganze Benzol aus der Gummidichtung nachher eingeatmet wird. Das heißt, man kann die Waschmaschine dann mit 3 Kunststoffsorten oder 4 Kunststoffsorten machen und die sind dann wert, sie wieder einzusetzen, weil eben die Intelligenz in der Gestaltung am Anfang liegt und nicht im Müllmanagementabschluss.
Es gab ja in der letzten Startwoche der Leuphana-Universität, Sie sind Professor an der Leuphana-Universität für Ökodesign, war der Schwerpunkt Tauschen. Teilen in einer globalisierten Welt. Was halten Sie davon, dass man einfach sagt, Produkte dadurch eine längere Lebenszeit zu geben, dass man sie zum Beispiel Secondhand kaufen kann oder dass man sie nur mieten kann.
Es sind viele falsche Annahmen dabei. Erstens mal, eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält, ist eine Katastrophe für die Umwelt und für die Kleidung selber. Dadurch kann ich kleidungsschonende Waschverfahren nie auf den Markt bekommen, auch wasserschonende oder wassersparende oder energiesparende. Eine Innovationszeit einer Waschmaschine ist etwa 9 Jahre. Die Leute reden immer vom Produktlebenszyklus meiner Waschmaschine oder meines Fernsehers. Ich schäme mich für meine Studenten, die noch Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen machen. Die lebt doch gar nicht. Das ist eine völlig solche Respektlosigkeit vor dem tatsächlichen Leben. Und vor allem komme ich dann auf Langlebigkeit. Aber wir brauchen in der digitalen Welt nicht Langlebigkeit, sondern definierte, digitalisierte Nutzungszeit, damit ich weiß, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Also sollte eine Waschmaschine nicht länger als 9 Jahre verwendet werden, weil das ist der Innovationszyklus einer Waschmaschine. Dann kann ich die veralteten Komponenten herausnehmen und wieder sie neu einsetzen, davon mit wesentlich günstigerem Preis. Das heißt, die Arbeit zählt davon und nicht länger die Materialkosten davon, weil ich die kann ich dadurch drastisch senken. Aber eben nicht allgemein teilen dazu. Ich meine, Share Economy hört sich gut an, aber meine Frau möchte ich auch nicht teilen. Also es gibt schon Dinge, die die Leute wirklich haben wollen davon.
Und Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler, Chemiker und Verfahrenstechniker, sondern Sie sind ja auch ein ziemlicher Entertainer. Und Sie erschrecken mich manchmal. Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, das geht so: Es stimmt schon, dass wir alles verlieren, was uns bei Tieren, Pflanzen besonders liebenswürdig erscheint. Koala, Bären, Gorillas, Zebras, Giraffen, Wale, Delfine, alles wird aussterben. Aber viele Säugetiere werden auch bleiben, ebenso die Kakerlaken. Das ist so ein klassischer Raumgartensatz. Ja, aber das ist doch fürchterlich in der Welt, will man noch gar nicht leben.
Nein, es geht doch trotzdem nicht darum, dass die Leute immer vom Ende des Planeten reden. Sie machen die Katastrophe größer, ist doch schon schlimm genug. Was ist? Der Planet hört aber damit nicht auf. Wir brauchen auch keine anderen Galaxien suchen. Wir brauchen hier planvolles Handeln.
Das T.C. Eliot, ja, die Erde wird nicht mit einem Knall zu Ende gehen, sondern mit einem Jammern.
Ja, also die Erde wird gar nicht zu Ende gehen, außer in 4 Milliarden Jahren, wenn sie von der Sonne geschluckt wird. Das heißt, wir machen eine Katastrophe größer, weil wir dann selber wichtiger sind. Davon, das ist so, wie die Leute unterschwellig bedauern, dass sie nicht beim Krieg dabei waren oder dass sie nicht auf der Titanic waren, weil sie überhaupt nicht wissen, wie furchtbar das ist davon. Und weil es ihnen langweilig ist. Vieles davon protestieren die Leute einfach, weil sie denken, eigentlich müsste jetzt mal wieder irgendetwas passieren. Und dann schaffen sie künstliche Ereignisse, die ihnen Angst machen. Und es ist doch... Ist doch schlimm genug, was passiert.
Naja, also mit der Sie demonisieren die Kinderzimmer. Ich will gar nicht über meinen Joghurtdeckel reden. Dann höre ich Ihre Vorträge und dann heißt es da sind 60 Chemikalien alleine in diesem Unterteil meines Joghurtbeckers. Der hat mir dann nicht mehr geschmeckt. Wie kann man das denn anders machen? Wie kann man diesen Joghurtbecher, Deckel zumindest anders machen?
Ja, man braucht ein anderes Denken von vornherein. Die Verpackung ist eine Dienstleistung. Das heißt, wenn ich alle Verpackungen aus einem einzigen Material machen würde, und zwar das beste Material, dann würde es sich lohnen, nicht zu viele Chemikalien zu verwenden, sondern man könnte dann die Monomaterialien machen, wo es sich wirklich das Recycling lohnen würde. So hat man die falschen Dinge optimiert. Man versucht, möglichst leicht und möglichst energiesparend zu sein, anstatt zuerst mal zu fragen, was ist die schönste und beste Verpackung? Und dann optimiere ich die. Also zuerst zu fragen, was ist das Richtige? Ich könnte mir vorstellen, dass wir alle Produkte in PET verpacken könnten. Dann wären sie auch viel schöner verpackt. Man könnte dieses PET mit einem Pfand versehen und dann würde man alle Verpackungen zum Laden zurückbringen und kann aus PET natürlich wieder neue Kunststoffe machen.
Also nicht so Beutel, die man damit in den Laden bringt und dann wieder zurückbringt.
Ja, wenn ich Sie nur komplizierter sagen will, ich habe ich war in den USA gewesen bei der Firma Ford und wir haben ein Auto auseinandergebaut und wollten wissen, warum dauert es doppelt so lange, ein Ford herzustellen im Vergleich zu einem Toyota. Wir haben den ganzen Boden weiß gemalt und haben jede Schraube genau gezählt. Ford hat 516 verschiedene Schrauben verwendet, um an jeder Stelle genau auszurechnen, was ist die richtig passende Schraube. Toyota hat gesagt, das ist ein Blödsinn, wir bohren ein Loch, das füllen wir wieder und dafür setzen wir die beste Schraube ein. Toyota hat 15 Schrauben verwendet für dieselbe Qualität. Obwohl jede einzelne Schraube viel teurer ist, ist das Gesamtsystem viel billiger. Aber in einem Ford...
Die Moral von der Geschichte?
Ja, dass wir das Gleiche für die Kunststoffe machen könnten. Wir können anstatt 150, 250 verschiedene Kunststoffe in einem BMW, könnten wir den BMW mit 3 Kunststoffen machen, dann würde es sich lohnen. Wir können Verpackungen machen aus einem Kunststoff, dann würde sich das gesamte System viel... verstehen Sie, im Moment optimieren wir immer jedes Detail, macht insgesamt ein unglaublich kompliziertes System, was die Umwelt nur zerstört. So könnten wir direkt planen für Kreisläufe. Und das setzt voraus, dass die Leute eine Pfandkarte kriegen, dass sie nicht mehr ausgeben müssen, 30 Euro ist drauf und trau allem über 30, alles was ich also mehr als 30 Euro drauf habe, kann ich ausbezahlt bekommen. Und dann könnten die schönsten und besten Verpackungen...
Pfandkarte?
Ja, also ich kriege eine Kundenkarte sozusagen, was die Leute ja ohnehin jetzt haben.
Aber wenn ich Herrn Braungart trauen darf, dann ist doch nicht Bombenentschärfer der gefährlichste Job in Deutschland, sondern Kassiererin. Weil die immer diese Bons, und jetzt gibt es auch noch eine Bonpflicht, anfassen müssen.
Ja,
und
die sind auch wieder vergiftet. Es ist eine gigantische Gemeinheit, weil...
Wer ich?
Ja, da steht hinten drauf auf dem Bon, bitte nicht ins Altpapier werfen.
Weil, Sondermüll, ne?
Ja, weil es so giftig ist. Und dann sollen die Leute es anfassen. Wenn ich die anfasse, nehme ich sofort 2 Dutzend Chemikalien auf, die ich sofort im Blutstrom nachweisen kann.
Im Grunde ist diese Bonpflicht ein Anschlag auf Kassiererin.
Ja, nicht nur auf die Leute, die auch das entgegennehmen, auch auf die ganzen Lebensmittel. Wir haben da zum Beispiel Chlorparaffine drin, die sich direkt im Fettgewebe anreichern und die direkt das Immunsystem schädigen. Und dann steht drauf, es ist kein Bisphenol A mal drin, weil ich das vor 15 Jahren mal nachgewiesen hatte, ist jetzt heute keins mehr drin. Aber dafür sind andere Bisphenole drin, die mindestens so giftig sind wie das vorherige, aber eben kein Bisphenol A. Das ist so, wenn ich sie zum Essen einlade und sage, es ist frei von Hähnchen, das hilft ihnen auch nichts. Ich muss festlegen, was drin ist, nicht was nicht drin ist. Aber das gilt auch für was anderes, wenn Sie schon bei den Geschichten sind. Wenn Sie den Euro anfassen, nehmen Sie 200 Mal mehr Nickel auf, als es erlaubt ist für jeden anderen Gegenstand. Es gibt extra eine Ausnahmeverordnung für den Euro. Als damals Angela Merkel Umweltministerin war und Theo Weigel Finanzminister, habe ich denen extra geschrieben, weil ich habe die ersten Prototypen getestet und die sind so scharfkantig, dass sie so viel Nickel abgeben und etwa 15% der Frauen haben Nickelallergien und wenn sie dann an der Kasse sitzen, dann schwitzen sie und reiben sich natürlich den Nickelstaub an die Stirn und den Nacken davon und die Nickelallergie ist gefährlich, weil sie alle anderen Allergien mit begünstigt dabei. Mhm. Ja.
Ihre Kritiker sagen ja zum einen, dass sie zu viel Metaphern verwenden, zum anderen auch, dass sie völlig gläubig sind, dass Wirtschaftswachstum ewig dauert. Ich ehrlich gesagt glaube das ja nicht, dass Wirtschaftswachstum ewig dauert, sondern dass das ein falsches Paradigma ist. Aber Sie, Ihre Kritiker sagen, Sie sind ein Wirtschaftsgläubiger, deswegen hängen auch die Wirtschaftsbosse an Ihren Lippen.
Also wenn man mal sich den Erhard Eppler angeguckt hat vor 50 Jahren, der leider unlängst verstorben ist, mit klarstem Verstand, der hat schon in den frühen 80er Jahren vom qualitativen Wachstum geredet. Und ich meine, ich schaue raus und ich möchte, dass der Baum wächst. Ich möchte Wachstum haben von Schönheit. Ich möchte Wachstum von Bildung, von Kultur. Die Frage ist doch, was möchten wir, dass es wächst? Wir möchten keine Krebszellen, die wachsen. Wir möchten auch nicht, dass etwas wächst, was die Natur zerstört. Aber qualitatives Wachstum ist doch die Voraussetzung. Und im Gegenteil, dieser Planet hat so viel Energieeinstrahlung, dass wir aus diesem Planeten lange, wenn wir nur schlau sind, auch 5 Planeten machen könnten. Das heißt, der Planet hat keine Grenzen. Wir sind die einzige Grenze davon. Weil die Fläche Europas zum Beispiel ist durch die Vegetation, durch das Wachstum der Pflanzen etwa 5-mal größer als die tote Erde wäre ohne Vegetation. Das heißt, wir können unsere Fläche und Austausch mit der Atmosphäre natürlich drastisch erhöhen. Wir können die Wüsten wieder zurückgewinnen in biologische, artenreiche Biotope und in landwirtschaftliche Flächen. Das heißt, wir haben da ohne Ende zu wachsen noch. Wenn wir einfach nur den Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen, dazu schafft das Wachstum ohne Ende. Ich habe jetzt in Dubai ein Projekt angefangen, wo wir das Kohlendioxid ausfrieren aus der Atmosphäre. Es gemeinsam bei minus 78 Grad geht das schon. Mit Sonnenenergie lässt sich das ganz leicht machen. Und den Wasserdampf, weil die Leute schwitzen immer, weil die Luft so feucht ist, den Wasserdampf frieren wir auch aus und machen daraus Methanol und Kunststoffe. Wenn wir in Lüneburg sagen würden, 2030 wird es nur noch Kunststoffe geben, die aus dem CO2 der Luft hergestellt worden sind, dann hätten meine jungen Studenten eine tolle Aufgabe. Und ich möchte dafür plädieren, Kunststoffe haben einen wesentlichen Sinn. Sie sind in vielen Bereichen überlegen. Wenn wir sie jetzt allgemein dämonisieren, dann verliere ich eine ganze Generation guten Wissenschaftlern, die sich darum kümmern könnten, dass es bessere Kunststoffe gibt. Ich habe im Haus meines Bruders in Braunschweig den Tod eines 5-jährigen Mädchens erleben müssen, davon, was sich den Hals aufgeschnitten hat an der Glasflasche. Und wenn Sie das erlebt haben, dann wissen Sie, dass es gute Gründe gibt für Plastik. Und in Hamburg verletzen sich jedes Jahr 200 Kinder schwer durch Glasscherben. Also es gibt nicht das gute Glas und das böse Plastik, sondern wir brauchen Plastik, was wirklich für Kreisläufe geeignet ist. Das jetzige Plastik ist extrem primitiv und gibt auch viel an Schadstoffen an das Getränk auch ab davon. Das kann es nicht sein. Aber die Zukunft ist natürlich, leichte Werkstoffe zu haben, die wirklich für Kreisläufe geeignet sind.
Sie kommen ja oder Sie waren ja gerade in Berlin, da war der Cradle-to-Cradle-Kongress. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt auf Newsseiten. Ich habe wirklich nur bei Fachseiten was gefunden, nicht bei den großen Zeitungen. Haben die das nicht wahrgenommen?
Also es gab schon Medienpartnerschaften, aber hauptsächlich mit Zeitschriften, mit der Taz. Wäre schön vielleicht, wenn die Lüneburger Landeszeitung doch tatsächlich dort eine Medienpartnerschaft eingehen würde, weil schließlich haben wir in Lüneburg mit den Kongressen ja angefangen. Es waren weit über 1000 hauptsächlich junge Leute da. Es gibt inzwischen in ganz Mitteleuropa Cradle-to-Cradle-Gruppen. Dieser Kongress ist zum ersten Mal zur Weiterbildung der Leute, die für Cradle-to-Cradle arbeiten, gedacht. Weniger für Medien nach außen. Das ist nicht der Hauptzweck. Und es gilt vor allem auszutauschen. Es wird jetzt eine ganze Reihe von Modellgemeinden und Modellregionen geben nach Cradle-to-Cradle. Dann, und da sich darüber auszutauschen, weil
Wie viele Produkte gibt es eigentlich heute, die Sie, wo Sie sagen würden, das heißt ein Cradle-to-Cradle-Standard?
Es gibt inzwischen so 11.000 Produkte auf der Welt.
Beispiele?
Ja, das schönste Produkt ist ausgerechnet ein Pyjama. Ja, weil es zum ersten Mal gelungen ist.
Ein Pyjama?
Ist, ja, weil der Hautkontakt doch wichtig ist. Man schwitzt ja auch davon. Und das ist der erste Textildruck überhaupt in der Menschheitsgeschichte, der erlaubt, dass das Textil nachher trotzdem perfekt kompostierbar ist. Selbst Greenpeace hat zurzeit keine T-Shirts, weil der Greenpeace-Aufdruck einfach so giftig ist. Mhm. Und wir können dieses Produkt in Bangladesch fertigen. Der Hersteller hat sich selber gar nicht mehr hingetraut dazu. Also ich war dann dort gewesen, weil es natürlich nicht ganz ungefährlich ist. Aber die Leute haben dort ihr Auskommen. Sie verdienen ein Mehrfaches des Mindestlohns, können dort wirklich gut leben und sie können in Flipflops arbeiten, ohne Masken und Atemschutz. Und das Abwasser, was herauskommt, kann direkt in die Bewässerung gehen, ohne Kläranlage. Also der Umweltschutz ist nicht der Bau der Kläranlage, sondern keine Kläranlage zu brauchen für das, was man verarbeitet. Und das kann für 9,99 Euro bei einem Discounter, in dem Fall können Sie rausstreichen, später bei Lidl angeboten werden. Das heißt, ich habe auf die Art und Weise wirklich etwas für alle normalen Leute und ich habe über Weihnachten 100 dieser Pyjamas verschickt an viele Reiche und Schöne dieser Welt und ich habe von allen die Bitte bekommen, doch noch mehr zu bekommen, weil man nicht nur in einem Pyjama übernachten
kann. Ihr jüngstes Buch ist doch auch auf Papier gedruckt, dass man essen kann. Haben Sie es vielleicht auch verschickt mit gutem Appetit?
Normalerweise, ein IKEA-Katalog hatte vor 30 Jahren etwa 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung oder eine Verbrennung im
Ofen. Also den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht.
Ja, ich erkläre ihn ja. Manchmal gebe ich zu, bin ich ein bisschen weitschweifig, aber es gehört dazu. Der Katalog, wenn er gedruckt wird heute, hat noch 50 giftige Stoffe drin, weil man seit der Entwicklung des Buchdrucks halt verwendet hat, was irgendwie funktioniert. Ein bisschen Kobalt, weil es so schön blau war, ein bisschen Mangan, weil es so schön grün ist, Blei, weil es so schön weiß war. Das hat man gelernt, dass man einige dieser problematischen Chemikalien herausgenommen hat. Wenn aber heute noch 50 giftige Stoffe drin sind, so in der Lüneburger Landeszeitung auch, dann kann ich das Papier immer noch nicht verwenden, um darin meinen Fisch einzupacken. Mhm. Ja, oder ich kann es auch nicht verwenden, um es im Ofen zu verbrennen und mein Holz anzubrennen, ohne die Asche zu kontaminieren oder die Luft auch. Jetzt ist zum ersten Mal mit meinem letzten Buch ein Buch auf dem Markt, was wirklich alle Zutaten so hat, Healthy Printing, gesundes Drucken davon, und da machen viele, viele inzwischen mit, dass das Buch perfekt kompostierbar ist und Energie braucht für eine Kalorie. Ernährung ist es immer besser, im Gebäude mit dem Aufzug zu fahren, in der Logik des Umweltschutzes, weil das Treppensteigen braucht 10 Kalorien gegenüber 2 Kalorien, die der Aufzug braucht für die gleiche Leistung. Das heißt, ich kann meinen Carbon Footprint um das Fünffache senken, einfach nur durch Aufzug fahren. Das ist so toll. Also wer die Umwelt schützen will, muss nur Aufzug fahren. Und dann sterbe ich noch früher und schütze die Umwelt noch mehr natürlich damit, in dieser Logik. Also wo wir wenn man den ökologischen Fußabdruck minimieren will, das heißt es ja immer so, so wie bei Aschenputtel, ich soll mir den Zeh abhacken, damit ich einen kleineren Fußabdruck habe. Denn wenn ich das will, dann ist die Logik natürlich, dass ich besser Aufzug fahre, anstatt Treppe zu steigen, oder?
Sie hatten erst eine Medienpartnerschaft angesprochen. Sie haben ja in Lüneburg die Überlegung, ein Museum der Zukunft zu eröffnen, an der Papenstraße, gar nicht weit von hier. Ja. Viel getan hat sich doch bisher noch nicht, ne?
Auch doch, eine ganze Menge. Doch. Natürlich zum einen, die Studierenden arbeiten dort mit großer Leidenschaft. Letztes Wochenende gab es einen Landwirtschaftskongress von einer transdisziplinären Forschungsgruppe an der Universität. Die haben die ganzen Vorbereitungen dort gemacht, auch die Dinge ausprobiert. Mhm. Oder es gibt eine Gruppe, die zum Beispiel Bremsbeläge für Fahrräder entwickelt. Auch das machen die dort. Es gibt Dichterlesungen, es gibt Kulturveranstaltungen. Mhm. Florian Schwinn war zum Beispiel am 13. Januar ja da gewesen, hat über den Boden referiert, davon Rette den Boden. Mhm. Wirklich das beste Buch, was ich überhaupt jemandem empfehlen kann im Moment, zu zeigen, weil es er begriffen hat. Den kenne ich seit frühesten Greenpeace-Zeiten sozusagen. Und er war natürlich da und hat sein Buch vorgestellt. Es waren über 100 Leute da. Mhm. Der Gerd Kassens leitet das gesamte Projekt und wir versuchen vor allem auch uns zu vernetzen mit dem Lüneburg-Museum, mit anderen Akteuren hier, weil wir einfach eine Innovationsplattform haben. Wir setzen da zum Beispiel Farben ein, die nicht nur nicht giftig sind, sondern die aus Bakterien bestehen, weil die Bakterien fressen dann die Luftschadstoffe auf, was man traditionell macht. Man versiegelt das Gebäude, macht das gasdicht. Ja, aber die Luft im Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Also, das heißt, man macht das Falsche nur perfekt, anstatt zuerst mal zu fragen, was ist gesunde Luft? Und da können Sie, wenn Sie vorbeikommen, ganz viele solche Beispiele inzwischen sehen. Es sind auch viele Produkte ausgestellt, natürlich, wo man sehen kann, wie zum Beispiel ein Fernseher, der kein Indium mehr braucht in der Herstellung selber, weil Indium so selten ist für die ganzen Flatscreens, also die Oberflächen normalerweise, da ist ein Nano-Zinkoxid stattdessen drin. Also viele technische Dinge. Aber die Grundfrage ist eine philosophische, kulturelle Frage. Was ist unsere Rolle auf der Welt? Für weniger schlecht sind wir viel zu viele. Das heißt, wir müssen lernen, nützlich zu sein für die anderen Lebewesen. Und dafür ist das eine Innovationsplattform.
Ich habe ja zum Schluss da eine ganz andere These, eine ziemlich steile, das gebe ich zu. Aber wissen Sie, wir diese ganzen Blockbuster, die sich mit Aliens beschäftigen, die Erde veröden, leerfressen und dann weiterziehen, ich glaube, das ist nur eine Spiegelung. Das sind wir selbst. Ich glaube, wir haben einfach so ein Vernichtungsgen in uns. Man kann das auch Neugier nennen.
Nein, wir haben Angst. Wir sind sozusagen für das, was wir können, zu intelligent. Und das heißt, unsere Intelligenz kehrt sich gegen uns. Jede Ameise ist intelligenter letztlich als wir, weil wir unsere Intelligenz nicht richtig einsetzen. Die Biomasse der Ameisen ist viermal größer als die der Menschen. Und sie entsprechen ihrem Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Darum ist das Allererste zu begreifen, und Sie haben ja selber ein kleines Kind davon zu begreifen, dass wir Menschen eine Chance sind auf dem Planeten. Es ist nämlich eine Grundfrage, die von Hannah Arendt aufgebracht worden ist, aber eigentlich von Augustinus ursprünglich stammt, aus dem 5. Jahrhundert. Er hat gefragt, hat das Böse seine eigene Seinsqualität? Wenn es das Böse als solches gäbe, dann müssten wir das Böse bekämpfen. Ja, in uns, der Dämon und sonst wie auch immer. Dann gäbe es aber Gott nicht, denn dann hätte jeder Baum und jede Straße ihren eigenen Gott. Gott wäre nicht allmächtig, sobald das Böse eine eigene Qualität hätte. Daraus folgert er ganz klar, das Böse hat als solche keine Qualität, sie ist nur die Abwesenheit von Gut. Ja, das heißt, es gibt keine Dunkelheit, es gibt nur die Abwesenheit von Licht. Es gibt keine Kälte, es gibt nur die Abwesenheit von Wärme. Also ich muss nicht gegen den Dämon und das Böse, die Spiegelung unserer Monster kämpfen. Nein, ich kann auf das aufbauen, was wir inzwischen gelernt haben, und ich kann das Gute unterstützen. Darum gibt es eigentlich keine Moral in dem Sinne mehr, sondern nur noch einen umfassenden Qualitätsbegriff. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur schlechte Qualität. Ich muss also niemand mehr dafür anklagen. Und wenn Sie sehen, was wir erreicht haben, in der ganzen Menschheitsgeschichte hat noch nie so wenig prozentual an Menschen gehungert auf diesem Planeten. Überhaupt nie. Wir hatten ein jämmerliches Leben. Wir romantisieren die Vergangenheit. Und Lüneburg sieht auch nett aus, aber es war ein erbärmliches Leben. Ja? Davon, wir haben uns den Finger geschnitten und wussten nicht, ob wir den nächsten Tag überleben. Wir haben so viele Fortschritte gemacht. Und zwar zuerst mal wirtschaftlich, dann sozial. Weil die wirtschaftliche Entwicklung zerstörerisch war für soziale. Und jetzt brauchen wir die Umwelt dazu, und dann werden wir in der Tat einen Planeten haben, wo die anderen Lebewesen sich auch freuen, dass es uns gibt. Wir sind dann keine Plage.
Also im Moment freuen Sie sich ja nicht.
Wir werden es aber schaffen.
Wir werden es schaffen.
Auf jeden Fall. Ich bin völlig optimistisch. Schauen Sie, ich hatte als Student ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen. Es hat 65 Jahre gebraucht für Mobiltelefone. Wenn die Geschwindigkeit mit Cradle to Cradle so bleibt, dann wird vor 2050 alles Cradle to Cradle sein. Weil eine echte Innovation hat eine lange Vorlaufzeit, aber die jetzige junge Selfie-Generation will einfach nicht doof sein. Und jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Ich brauche keine Moral mehr dafür. Ein bisschen übertriebenes Selbstwertgefühl, was ich ja auch irgendwie wohl habe, davon reicht völlig aus dazu, um die Dinge zu ändern. Verstehen Sie? Ich will einfach nur auf mich stolz sein. Das reicht aus. Jemand, der Chemie macht, die Leute vergiftet, ist einfach nur ein lausiger Chemiker. Das ist das, was mich motiviert.
Professor Braungart, ich bedanke mich für das Gespräch.
Dankeschön.